Freitag, der 14. November 2025. Sie hören Kontrafunk aktuell mit Romy Arndt am Mikrofon. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Das sind unsere Themen heute. Dass in der Ukraine die Korruption blüht, das ist allgemein bekannt. Aber in dieser Woche bekam die Welt nun mit dem Millionenschmiergeldskandal beim Energiekonzern Energoatom ein anschauliches Beispiel dafür vorgeführt. Warum dieser Skandal auch Präsident Selenskyj betrifft, das bespreche ich gleich mit dem schweizerisch-russischen Journalisten und Ukraine-Kenner Alexander Peske. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat einen Plan. Sie will einen neuen Geheimdienst in ihrer EU-Kommission aufbauen und das, obwohl die EU bereits ein nachrichtendienstliches Analysezentrum besitzt. Über die mutmaßlichen Hintergründe wird uns der Journalist und Dokumentarfilmer Dirk Pohlmann aufklären. Und dann geht es ums Geld. Das wird für den deutschen Staat immer knapper. Die Schulden dafür immer größer. Droht Deutschland eine staatlich produzierte Finanzkrise? Hören Sie dazu die Einschätzung des Journalisten und Historikers Klaus-Rüdiger May. Und im Kommentar des Tages von David Boos geht es um die E-Mails des amerikanischen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein und deren Bedeutung für Donald Trump. Das sind unsere Themen heute. Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Die Ukraine wird derzeit von einem Korruptionsskandal erschüttert, der bis in allerhöchste Kreise geht. Zwei Minister mussten bereits ihren Hut nehmen, der Justizminister und die Energieministerin. Das Nationale Antikorruptionsbüro spricht von einer hochkarätigen kriminellen Organisation. Sie soll innerhalb des Staatskonzerns Energoatom Schmiergelder von umgerechnet mehr als 80 Millionen Euro gewaschen haben. Anfang der Woche hatten die Ermittler in Kiew rund 70 Büros durchsucht und 5 Personen festgenommen. 7 weitere gelten als verdächtig. Im Mittelpunkt des Skandals steht mit Timur Mindic aber auch ein Vertrauter von Präsident Selenskyj. Mindic hat sich den Ermittlern durch Flucht ins Ausland entzogen. Über die Dimensionen dieses Skandals und mögliche Folgen für Selenskyj möchte ich jetzt mit dem schweizerisch-russischen Journalisten und Ukraine-Kenner Alexander Peske sprechen. Guten Tag, Herr Peske.
Guten Tag.
Der Tatort, wenn man so will, war der staatliche Energiekonzern Energoatom, der die ukrainischen Atomkraftwerke betreibt. In diesem Unternehmen soll diese korrupte Bande insgesamt rund 100 Millionen Dollar, also mehr als 80 Millionen Euro an Bestechungsgeldern eingestrichen haben. Woher kamen diese Gelder und wie genau haben die das angestellt?
Das sind nicht unbedingt Schmiergelder, das sind sogenannte Kickbacks. Das heißt, Firma X kriegt von der staatlichen Agentur Energoatom Auftrag, Schutzwälle zu bauen, um energieproduzierende Objekte zu schützen. Die Firma verlangt 100 Millionen. Das ist eine virtuelle Zahl. Der staatliche Betrieb nimmt dieses Angebot an und 10-15% von dieser Summe muss dann aber Cash zurück an die staatliche Agentur geführt werden. So haben die korrupten Staatsbeamten, Minister und ihre Gehilfen Vertrag für Vertrag Gelder eingestrichen, dann aus dem Lande geführt, gewaschen. Das funktioniert schon länger so.
Wenn also schätzungsweise 10 bis 15 Leute in einem so wichtigen Staatskonzern in derartigem Umfang illegale Geschäfte betreiben, dann müssen doch wirklich alle Verantwortlichen entweder weggesehen haben oder selbst mitgemacht haben, oder?
Ja, die zweite Variante ist eher wahrscheinlich. Für Nicht-Ukraine-Kenner will ich jetzt einfach ein kurzes Bild zeichnen. Herr Zelensky in 2019 hat die Präsidentschaftswahlen gewonnen mit Zustimmungswerten von 73%. Aber gleichzeitig hat er zum ersten Mal in der ukrainischen demokratischen Geschichte auch absolute Mehrheit in der Rada, in dem Parlament der Ukraine. Das heißt, legislative, gesetzgebende Kraft war zu 100% in den Händen von Team Zelensky, wie auch exekutive, das heißt ausführende Macht, war auch in den Händen von Team von Zelensky. Und judikative, die Gerichte, wurden von diesem Zelensky-Team, können wir ruhig das so nennen, außer Kraft gesetzt. Verfassungsgericht hat nicht ihre Vollständigkeit, das heißt Gerichte sind machtlos und wir erinnern uns, letzten Sommer im Juni wollte Wladimir Zelensky mit seiner Mannschaft eben diese zwei Behörden, die heute diese Untersuchung führen, NABU und SAP, unter sein Kommando stellen, damit er zum Alleinherrschen in der Ukraine geworden wäre. Zum Glück hatten die westlichen Geldgeber interveniert. Er musste davon ablassen und das heißt, im letzten Sommer hat er nicht die absolute Macht in der Ukraine bekommen. Und das heißt, diese westlichen Investigativorgane haben diesen Skandal aufgedeckt. Ansonsten wäre alles weiter so gelaufen wie bisher.
Einer der Hauptverdächtigen in diesem Skandal ist Timur Mindic, ein langjähriger Freund und Geschäftspartner von Präsident Zelensky. Wer ist dieser Mindic?
Timur Mindic ist nicht nur Freund, er stammt aus derselben Stadt wie Volodymyr Zelensky, er stammt aus demselben Stadtquartier wie Volodymyr Zelensky. Das heißt, diese Herren kennen sich über 3 Jahrzehnte und sie haben gemeinsam Anteile an der TV-Firma besessen und besitzen immer noch. Das heißt, die sind privat befreundet, deren Frauen, Kinder und all das ganze familiäre Umfeld ist eine Einheit. Und geschäftlich sind sie länger miteinander verbunden. Und ich will jetzt nicht gleich also das als schlecht oder irgendwie in den Schatten ziehen. Also das nicht. Wladimir Zelensky und Timur Mindic besaßen eine erfolgreiche Entertainment-Firma. Wirklich, sie haben Filme produziert, sie haben Fernsehkanäle mit dem Content beliefert. Das hat einen netten und wirklich coolen Ursprung. Aber jetzt hat Team Zelensky nicht nur ein paar Fernsehkanäle unter dem Vertrag, sondern das ganze Land und den gesamten Westen, der pünktlich Monat für Monat Millionenbeträge in die Ukraine überweist. Und der überwiegende Teil von diesem Team Zelensky bereichert sich an diesen Geldern, die ohne jegliche Kontrolle in der Ukraine ausgegeben werden.
Timur Mindic war am Montag, kurz bevor es zur Durchsuchung bei ihm gekommen ist, ins Ausland geflohen. Dabei muss er einen Tipp bekommen haben und es muss ihm auch jemand geholfen haben, über die Grenze zu kommen. Wofür spricht das?
Es spricht dafür, dass dieses Krebsgeschwür durchdringt alle staatlichen Organe der Ukraine. Wir wissen, dass auch Herr Terkatsch, der ehemalige Abgeordnete, ist zum Chef des Geheimdienstes übergelaufen am selben Tag, glaube ich, Montag oder Dienstag. Das heißt, verschiedene Tentakel von dieser Krake versuchen jetzt ums Überleben kämpfen und jeweilige die andere Seite zu schwächen. Gestern hat Herr Zelensky seinen privaten Freund, über ihn hat er Sanktionen verhängt. Verstehen Sie, der Mindic ist eigentlich auch gleichzeitig ukrainischer Staatsbürger. Die Generalstaatsanwaltschaft oder NABU, diese Antikorruptionsbehörde, müsste gegen ihn ein Verfahren einleiten und ihn irgendwie festsetzen und befragen. Aber nein, der Timur Mindic kommt über die ukrainische Grenze, wo kein Mann in seinem Alter gesetzesgemäß die Grenze überqueren darf. Also Mindic flüchtet aus dem Land und wird nicht gesucht als ukrainischer Staatsbürger, sondern als Staatsbürger Israels. Und wir wissen, Israel liefert niemanden ins Ausland. Somit der wichtigste Zeuge, der Kronzeuge und Verdächtige in diesem Korruptionsskandal, Timur Mindic, bleibt außerhalb der Reichweite der ukrainischen Untersuchungsbehörden.
Also Timur Mindic hat praktisch zwei Staatsbürgerschaften, die israelische und die ukrainische.
Fast alle ukrainische Spitzenbeamten oder Businessleute haben mehrere Staatsbürgerschaften. Und dieses Phänomen ist für die ukrainische Spitze allgegenwärtig.
Auch ein anderer Selenskyj-Freund, der frühere Vizeministerpräsident Oleksiy Tschernyschow, soll im Energoatomskandal ja eine Rolle spielen. Was weiß man über ihn?
Herr Tschernyschow hatte schon mal versucht, ins Ausland zu flüchten und sich Verantwortung zu entziehen. Aber man hat ihn doch irgendwie dazu gezwungen, dass er ins Land zurückkehrt. Und er befindet sich momentan auch im Auge des Sturms. Er wird mit ziemlicher Sicherheit zur Verantwortung gezogen. Und ich wundere mich nicht, wenn ein oder das andere Tod im direkten Umfeld von Selenskyj in kommenden Tagen zu verzeichnen sein wird. Man wird versuchen, diesen Skandal unter Teppich zu kehren, aber ich glaube, die Dimensionen von diesem Skandal sind etwas größer, die Skandale, die wir bisher kannten.
Muss das nicht auch Folgen haben für den Präsidenten, wenn in seinem unmittelbaren Umfeld jetzt also mehrere Personen, engste Freunde, in diesen Skandal verwickelt sind?
Ja gut, also das ist schon nicht das erste Skandal in dem direkten Umfeld von Selenskyj. Das heißt, wenn er jetzt einige Köpfe austauscht, kriegen die nächsten Köpfe. Ich erinnere Sie, er hat die ganze Fülle von der Macht und Herr Selenskyj fühlt sich nicht an der Verfassung seines Landes gebunden. Er regiert mit präsidialen Dekreten oder mit Sanktionen, die im Gesetz der Ukraine gar nicht vorhanden sind. Das heißt, ihm ist egal, wie er zum Ziel kommt und wie seine Mannschaft zusammengestellt wird. Er wird nächste Köpfe aus dem schwarzen Sack ziehen und wir werden da im Westen klatschen und sagen, ja, das sind die jungen, unverbrauchten Köpfe. Aber die Geschichte wird sich wiederholen, weil wir aus dem Westen keinerlei Kontrolle über die Ukraine haben.
Nun soll dieser Korruptionsskandal nicht nur den Energiesektor betreffen, sondern möglicherweise auch noch die Rüstungsindustrie. Auch da soll Timur Mindic seine Finger im Spiel gehabt haben. Was wissen Sie darüber?
Diese neue Wunderwaffe, die Ukraine verwenden möchte, diese Raketen Flamingo, werden zum größten Teil in der Ukraine hergestellt. Und angeblich, ich habe die Gründungsakte von dieser Firma nicht gesehen, aber angeblich soll der Herr Mindic an dieser Produktionsfirma beteiligt sein. Und da haben wir wieder mal ein ganz bekanntes Muster. Also Staat bestellt ob Bauten, ob Raketen, ob was auch immer, ob eine Dienstleistung für den Preis X. Und wir können davon ausgehen, dass X minus Y an Schmiergeldern, an Kickbacks wieder mal in private und dunkle Kanäle versickern werden.
Was bedeutet das alles für die europäischen Länder, die die Ukraine ja nun seit Jahren mit Milliarden von Steuergeldern und mit Waffen unterstützen?
Für unsere europäischen Länder ist das Paradebeispiel für einen U-Turn, Sackgasse. Wir schicken das Geld in die Ukraine und kriegen keine exakten Berichte über die Verwendung der Geldmittel. Zum Beispiel mein Land, die Schweiz, hat einen dreistelligen Millionenbetrag an die Ukraine überwiesen. Und ich muss Ihnen ehrlich gestehen, nirgends an den offiziellen Homepage unserer Behörden sehe ich einen Bericht, wie das Geld in der Ukraine ausgegeben worden ist. Das heißt, das ist Einbahnstraße.
Inwieweit ist auch Präsident Selenskyj Teil der korrupten Elite? Also immerhin kommt er ja auch in diesen Pandora Papers vor, mit Konten in, ich glaube, Belize und auf den britischen Jungferninseln. Und diese Konten sind ja wohl auch sicherlich gut gefüllt.
Wir können davon ausgehen, wenn die ganze Mannschaft, die rund um Selenskyj für diese Geschäfte verantwortet. Er ist kein dummer Mensch. Selenskyj war erfolgreicher Geschäftsmann. Er weiß, wie aus dem Geld etwas mehr Geld entsteht. Das heißt, die Vermutung liegt nahe, dass Selenskyj an dem ganzen Konstrukt beteiligt ist. Also, das sind Vermutungen. Ich glaube, ist niemand in der Ukraine, der als Präsident geamtet hatte, war ärmer geworden durch das Amt.
Und was ist die Erklärung dafür, dass der Westen einen solchen Mann und ein solches Regime weiterhin unterstützt, einfach weil man es schon so lange tut und nicht mehr zurück kann?
Ich meine, der Westen und konkret transatlantische Kräfte oder Europäische Union befindet sich in einem geostrategischen Kampf gegen Russland. Man möchte seinen Geltungsbereich, seine Absatzmärkte in der Ukraine, in der Georgien, in Moldau verteidigen. Entschuldigung, im Kapitalismus sind wir alle dem Wachstum verpflichtet. Europäische Union hat Ukraine übernommen in 2013 und wird dieses große Absatzmarkt, aber auch eine Quelle für günstige Arbeitskräfte oder für die günstigen Rohstoffe nicht einfach so preisgeben. Europäische Union ist in Begriff zu wachsen. Frau von der Leyen hat für das nächste Budget, glaube ich, 200 Milliarden für die EU-Erweiterung veranschlagt, gewünscht. Das heißt, EU muss wie Kapitalismus, wie jedes andere Krebsgeschwür, wachsen, wachsen, wachsen. Und Ukraine, das ist der Raum für Wachstum.
Über die Dimensionen des aktuellen Korruptionsskandals in der Ukraine sprach ich mit dem schweizerisch-russischen Journalisten Alexander Peske. Danke für Ihre Zeit.
Danke Ihnen.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Unter den EU-Diplomaten in Brüssel herrscht Unruhe. Der Grund? Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen möchte mehr Zugriff auf Geheimdienstinformationen haben. Deshalb plant sie einen neuen Geheimdienst, der direkt im Generalsekretariat der EU-Kommission angesiedelt werden soll. Die Financial Times hatte zuerst darüber berichtet. Demnach sagte eine Kommissionssprecherin, die Pläne seien noch in einem sehr embryonalen Stadium. Nichtsdestotrotz gibt es von Vertretern der Mitgliedstaaten bereits Kritik daran. Wir wollen mehr darüber wissen und dazu begrüße ich jetzt den Journalisten und Dokumentarfilmer Dirk Pohlmann. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Pohlmann, was genau plant Ursula von der Leyen?
Naja, wenn ich das wüsste, was sie genau plante, wäre ich um ein Vielfaches schlauer als die Europaparlamentsabgeordneten. Ich habe versucht rauszukriegen, was sich dort tut und das ist völlig unklar. Also was sie wohl vorhat, es gibt ja einen Machtkampf in der EU zwischen Kaja Kallas und ihr. Dort ist die Freundschaft, Liebe nicht mehr sehr groß. Und es geht darum, aus Sicht von Ursula von der Leyen, die ja nun sehr genau weiß, was Machtbewusstsein ist, diesen Zustand, den ein Geheimdienst ermöglicht, nämlich Informationen zu bekommen, die nicht für alle zugänglich sind und dann auch sagen zu können, dass man solche Informationen hat. Also das heißt höherwertig, also dass nicht mehr jeder mitreden kann. Das dürfte einer der Hintergründe sein. Also wenn man sich Frau von der Leyen anguckt, was sie da so gemacht hat, mit Telefonaten Milliarden zu bewegen und ziemlich selbstherrlich zu agieren und auch, wie wir das von der EU ja kennen, die erstaunlich wenig Kontrolle unterliegt. Das ist eine sehr merkwürdige Struktur und die soll mit einem neuen Machtinstrument ausgestattet werden. Das wäre meine Analyse dazu.
Es gibt ja in Brüssel schon eine EU-Sammelstelle für Geheimdienstinformationen, die SIAC. Wozu braucht von der Leyen jetzt noch eine zweite?
Naja, sie will was anderes. Die Frage ist, das, was sie vorhat, von dem, was man jetzt dazu hören kann, wären wenige Personen. Das wäre so eine neue Stelle. Und ich bin sehr misstrauisch dabei. Ich kann das so sagen, ich habe vor ungefähr einem Dreivierteljahr, hatte ich mal eine Anfrage gestellt an die EU-Beauftragte. Da gibt es ja eigene Pressesprecherin für, die sich mit Desinformationsabwehr beschäftigt. Und habe gefragt, ich habe mal so versucht rauszukriegen durch Googlen und ein bisschen KI, wie viele Organisationen sie eigentlich in der EU haben, die sich mit der Abwehr von Desinformation beschäftigen. Darunter fiel 50-50 Covid und russische Desinformation. Und habe gesagt, wie viele Organisationen haben sie gegründet, wie viele Leute arbeiten da drin, wie viel Geld wird dafür ausgegeben. Und das kennen Sie ja, man hat als Journalist ja ein Auskunftsrecht gegenüber solchen staatlichen Stellen. Und die haben mir nicht geantwortet. Die haben mir den Namen einer Organisation gegeben, die sie haben. Ich wusste aber von meinen Recherchen, dass es mehr als 20 waren und habe keine Info dazu bekommen. Und das können Sie jetzt darauf sozusagen extrapolieren auf die Situation. Die Frage ist ja, was bedeutet denn Geheimdienst in diesem Zusammenhang? Also das heißt, ich kann jetzt auch nochmal sagen, die Central Intelligence Agency, CIA, hieß so, weil ihre ursprünglich zugedachte Aufgabe das Sammeln von Informationen war. Also das heißt aus zugänglichen und nicht zugänglichen Quellen. Der ganze Bereich von Operationen, also das heißt Regime Change, 600 Versuche, Castro zu ermorden. Was will von der Leyen? Will sie eine Intelligence Agency, also sowas ähnliches wie dem BND, der zumindest vor 10 Jahren noch behauptet hat, keine Operation zu machen? Will sie Intelligence und Operations, also will sie Leute, die sich auch um Einflussnahme beschäftigen? Das wären dann mit Sicherheit nicht 5 Leute. Will sie eventuell mit Regierungen zusammenarbeiten, die nicht EU-Regierungen sind? Das sind alles Fragen, über die wir gar nichts wissen. Ich habe auch bei meinen Fragen an EU-Abgeordnete, die wollen erstmal intern Fragen stellen innerhalb des EU-Parlaments, weil nicht klar ist, was da los ist. Es ist nur klar, es wäre ein Machtzuwachs. Und das, wie ich bereits sagte, wäre die Frage, wie wird denn eigentlich in der EU so ein Geheimdienst kontrolliert? Denn das muss man, glaube ich, niemand mehr erklären, dass eine Institution, die man schafft, die nicht darüber reden muss, was sie tut, die alles geheim halten kann, was sie will, ist eine sehr gefährliche Situation. Und das in einer Struktur, die sowieso nicht kontrolliert ist, ist keine gute Idee.
Sie haben den sogenannten Königinnenstreit, wie er in manchen Medien genannt wird, zwischen Ursula von der Leyen und Kaja Kallas, der Außenbeauftragten der EU, schon erwähnt. Mitarbeiter von Ursula von der Leyen haben nun gegenüber Medien erwähnt, dass die Kommission im Geheimdienstbereich vermutlich mehr relevantes Wissen zu bieten hätte als die Akteure des bestehenden Zentrums für Informationsgewinnung und Analyse SIAC. Und dieses Zentrum untersteht ja der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas. Geht es also direkt gegen Kaja Kallas?
Auch ja, das dürfte mit ziemlicher Sicherheit der Fall sein. Wenn man jetzt zum Beispiel betrachtet die Situation der Informationen über den Ukraine-Krieg, das kriegen wir ja alle so ab. Also das heißt, wir haben den ukrainischen Geheimdienst mit einer Propagandaversion von Realität. Das geht an die Briten, an den britischen Militärgeheimdienst und über den britischen Militärgeheimdienst kommt das zu uns in die Medien. Wir haben da also eine sehr merkwürdige Situation. Und Kaja Kallas, also das heißt, sie ist ja Ministerpräsidentin hieß das, glaube ich, von einem Staat mit 1,2 Millionen Einwohnern. Ich bezeichne die als die baltischen Giftzwerge. Also das heißt, das ist ein kleines Land und sie hat da eine große Bedeutung bekommen. Und dieser Streit zwischen Ursula von der Leyen und Kallas ist mit Sicherheit ein wesentlicher Faktor. Aber die Frage ist, wie groß wird der Moloch, der aus diesem Streit entstehen wird? Das ist unklar. Das sind Machtstrukturen. Wie werden die kontrolliert? Das müssten wir gleich dazu wissen. Also Geheimdienst ist keine Sache, mit der man leichtfertig umgehen sollte. Und das eben im Zusammenhang mit einer Person, die dazu neigt, sowieso sehr machtbewusst zu agieren. Ich erinnere an diese Situation, wo ein Passant, also ein Demonstrant bei einer von ihren Reden dazwischen gerufen hat bei ihr. Und ich glaube, zum Gaza-Konflikt war das, was gesagt hat. Auf jeden Fall sie beschimpft hat, also nicht justiziabel, sondern einfach Kritik geübt hat und sie hat dann gesagt, ja, seien Sie froh, dass Sie hier sind. Wenn Sie in Russland wären, wären Sie schon festgenommen worden. Kurz darauf, nachdem sie das gesagt hat, wurde dieser Mann festgenommen. Und sie hat gesagt, bei uns passiert das halt nicht, wir haben eine Demokratie. Wie das aussieht, das könnte man daran sehen. Und die Entwicklung geht nicht in die Richtung von größerer Meinungsfreiheit, größerer Ausdrucksfreiheit, sondern ein weiterer Geheimdienst, der da operiert. Das ist entweder dieses Machtinstrument zwischen Callas und ihr und oder es ist ein Instrument, um Informationen zu sammeln, auf die man Entscheidungen aufbauen kann, die einem sowieso gut gefallen. Und die Frage ist, wer Zugang zu diesem Geheimdienst haben würde. Die Konsequenzen dieser Entscheidung werden immens sein. Ja? Und das wird einfach so mal jetzt ventiliert, in die Öffentlichkeit gebracht. Und da redet man von einem embryonalen Status. Aber was aus diesem Embryo wird, ja, ob dann Godzilla draus wird, das wissen wir noch nicht.
Ich will noch kurz bei dem Streit zwischen den beiden Frauen bleiben. Die Außenbeauftragte der EU, Kaja Kallas, ist ja mindestens genauso kriegs- und aufrüstungsbegeistert wie Ursula von der Leyen selbst. Man könnte sich also gut verstehen, aber das scheint nicht mehr der Fall zu sein. Könnte es auch sein, dass Ursula von der Leyen einfach keine jüngere Frau in einer Machtposition neben sich ertragen kann?
Würde ich nicht von der Hand weisen. Das ist ja merkwürdig, denn wie Sie richtig sagen, haben die gar nicht so unterschiedliche geostrategische, sag ich jetzt mal, oder EU-strategische Vorstellung. Das ist ein schlichter Machtkampf. Also es dürfte mit Stutenbissigkeit zu tun haben.
Wie sinnvoll ist überhaupt das Amt von Kaja Kallas, also das der EU-Außenbeauftragten, wo doch viele EU-Länder ihre Außenpolitik ohnehin lieber selbst machen würden?
Sie ist ja unter starker Kritik. Also ihr ist vorgeworfen worden, dass sie erstens keinerlei Erfolge vorzuweisen hat als Außenbeauftragte und dass sie sehr umstritten ist. Also das ist keine Erfolgsgeschichte, Kaja Kallas. Und Ursula von der Leyen hat alle möglichen Spitznamen in internationalen Medien, insbesondere wenn man jetzt auf der Alternativmedienseite guckt, also auch von Leuten, die jetzt wie der geschätzte Kollege Pepe Escobar zum Beispiel oder bei Judge Napolitano, Larry Johnson, all diese Leute sehen das sehr kritisch. Also das heißt, das Machtbewusstsein von beiden ist größer als ihre außenpolitischen Erfolge rechtfertigen.
Nun heißt es, Ursula von der Leyen habe diese Pläne für einen neuen Geheimdienst. Hat sie denn die Macht, über die Einrichtung eines solchen neuen Geheimdienstes allein zu entscheiden oder wer hätte da noch mitzureden?
Das ist tatsächlich eine Frage, die ich versucht habe, bei meinen Kontaktversuchen mit EU-Parlamentariern beantwortet zu bekommen, weil das ist für mich immer ein Problem bei der EU, zu wissen, wer eigentlich für was zuständig ist und wie die Regeln sind. Ich erinnere da, ich hatte mal ein Interview gemacht mit Yannis Varoufakis, 2015 war das, glaube ich, und der sagte mir, ich konnte das nicht glauben, dass die ganzen Verhandlungen, bei denen er dabei war, wo darüber geredet wurde, wie die Wirtschaft in Griechenland umgebaut werden soll. Da gab es nicht mal Protokolle. Das war sozusagen off limits. Und darauf kommt man gar nicht, auf solche Gedanken, dass das möglich ist, dass heute eine Institution gebaut wird, die nicht mal eine Dokumentation ihrer Entscheidung hat, nach außen die auch nicht vertritt. Also das ist so ähnlich wie, sage ich jetzt mal, das Nobelpreiskomitee für den Friedensnobelpreis. Da ist das so eingerichtet worden früher. Die müssen nicht sagen, wie sie zu dem Entschluss gekommen sind, wer den Friedensnobelpreis kriegen soll, das ist ja in Norwegen, nicht in Schweden beim Friedensnobelpreis. Die müssen nicht sagen, wie die Argumentationen waren. Die müssen nicht sagen, wie viele dafür oder dagegen waren. Das bleibt vollkommen in diesem Kreis. Und da haben wir erstaunlich viel in der EU. Ich finde die EU nicht sehr demokratisch. Also eigentlich wäre das Erste, was mir einfiele dazu, dass es eine Strukturreform geben müsste, sodass die Kontrolle der EU so funktioniert, dass sie funktioniert. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie funktioniert. Und ich glaube nicht, dass weder unter Frau Kallas noch unter von der Leyen an dieser Stelle irgendwas besser wird.
Was ist denn eigentlich mit den Geheimdiensten der einzelnen EU-Länder? Haben die große Lust dazu, sich von einer weiteren Stelle in Brüssel ihre Arbeit koordinieren zu lassen?
Mit Sicherheit gigantisches Interesse von denen, dass es sowas gibt. Ich meine, das kann man sich an fünf Fingern abzählen. Und dann eben die Frage, wie viele Leute, welche Macht werden die haben? Und ein Geheimdienst ist immer dazu da. Also das muss man sich ja klar machen. Ein Geheimdienst ist auf der Grenznaht zwischen legal und illegal unterwegs. Und seine Aufgabe, egal wie das heißt, wie darüber geredet wird, ist immer, den Machtbereich des eigenen Staates zu stützen oder auszudehnen. Das ist jetzt meine Definition, die sozusagen über viele Jahre, wo ich überlegt habe, was ist das eigentlich, um das selber zu verstehen. Und dann sehen Sie bereits, dass das ganz sicher in Konflikt gerät, wenn da jetzt sowas wie so eine Art EU-NKWD aufgebaut wird. Und vor allen Dingen, wenn man einen hat, der Relevantes, den zum Beispiel die Briten haben, die sind nicht in der EU, die sind aber sehr wesentlich bei den europäischen Entscheidungen, wie sie im Ukraine-Krieg sehen. Die sind im ganzen Ostseeraum ein wesentlicher Faktor, vielleicht sogar wichtiger als die USA. Und dann der französische Geheimdienst. Die Franzosen haben eine sehr eigenständige Art und Weise, mit den Themen umzugehen. Da ist immer das strategische Interesse, nicht unter die Räder zu kommen, vorhanden. Also es wird keine Liebe innerhalb der Länder, die etwas zu sagen haben oder die einen funktionierenden Dienst haben, geben, sich irgendetwas in der EU zu unterwerfen. Und dann ist ja immer die Frage, wer kontrolliert denn, was weitergegeben wird an Informationen? Herzlichen Glückwunsch zu so einer Konstruktion.
Über die Pläne von Ursula von der Leyen zur Schaffung eines neuen EU-Geheimdienstes sprach ich mit dem Journalisten und Dokumentarfilmer Dirk Pohlmann. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Da nicht für.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Die Staatsfinanzen in Deutschland befinden sich in einer immer schneller drehenden Abwärtsspirale. Am Mittwoch haben die sogenannten Wirtschaftsweisen in Berlin ihr Jahresgutachten vorgestellt. Und das war eine schallende Ohrfeige für die Bundesregierung, die, wie es aussieht, finanzpolitisch gar nichts mehr im Griff hat. Eine der Wirtschaftsweisen, man kann wohl sagen die kritischste Stimme, Professor Veronika Grimm, sagte der Bild-Zeitung ganz klar: In 4 Jahren geht Deutschland das Geld aus. Ab 2029 würden die gesamten Einnahmen des deutschen Staates für Soziales, Verteidigung und Zinszahlungen ausgegeben. Für mehr sei dann laut Finanzplanung kein Geld da. Diese Finanzplanung sei ein Offenbarungseid, so Veronika Grimm. Wir wollen uns die deutsche Finanzmisere mal näher anschauen und dazu begrüße ich den Publizisten und Historiker Klaus-Rüdiger May. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Herr May, kommt da auf Deutschland die nächste Finanzkrise zu, diesmal eine quasi staatlich gemachte, oder sind wir schon mittendrin? Wo steht Deutschland finanziell aktuell?
Na, wir haben Kurs genommen auf einen riesigen Eisberg, und das hat ja schon Christian Lindner als Finanzminister im Jahre 2024 gesagt: Wenn wir jetzt keine Reformen machen, und er klang wie ein Oppositionspolitiker, als er redete, nicht wie der Finanzminister, dann fahren wir auf einen Eisberg zu. Nein, sagte er, auf ein ganzes Feld voller Eisberge. Und ich habe damals auch schon geschrieben, wir werden im Jahre 2028 sehr wahrscheinlich in eine Staatsfinanzkrise kommen, weil schon damals klar war, dass die Ausgaben explodieren, dass die Einnahmen überschaubar sind und dass vor allen Dingen diese unseriöse Finanzpolitik, indem man sich Nebenkassen, genannt Sondervermögen, was eigentlich nur Sonderschulden sind, geschaffen hatte. Also ja, Frau Grimm hat mit Sicherheit recht. Sie hat das hochskaliert an den Fragen von Schulden und Wachstum des Bundeshaushaltes und Verbindlichkeiten. Das kann man machen. Und damit hat sie recht, aber es ist insgesamt so, weil nicht nur der Bundeshaushalt, sondern natürlich auch eine schwächelnde Wirtschaftskraft hinzukommt.
4 Jahre noch, dann ist das Geld alle, sagt Veronika Grimm. Wie sehen Sie es? Wird es noch so lange dauern?
Also ich kann das natürlich nicht voraussagen, weil wir jetzt in einer Situation sind, wo die Prozesse eskalieren. Da stimme ich mit Frau Grimm auch überein, das dürfte sie auch gemeint haben. Diese Bundesregierung hat, glaube ich, keinen Überblick über die Finanzen. Sie weiß gar nicht mehr, wo sie was ausgibt, und sie weiß auch gar nicht mehr, was sie an Verbindlichkeiten da eingeht. Sie hoffen alle auf ein Wirtschaftswachstum, was jetzt anspringen soll, indem man bestimmte Reformen macht, bloß die Reformen finden nicht statt, die eigentlich stattfinden müssten. Und insofern wird auch das Wirtschaftswachstum außer im Wachstum des Staates, was aber Konsumausgaben und keine Investitionsausgaben sind, wird kein Wirtschaftswachstum kommen. Also ja, 2028, 2029 wird die Stunde der Wahrheit schlagen.
Im Frühjahr hatte die Regierung Merz ja noch trickreich mit dem alten abgewählten Bundestag das sogenannte Sondervermögen von fast 1 Billion Euro durchgepaukt. Dieses Sondervermögen wurde uns damals auch als großer Schub für die Wirtschaft verkauft. Auch die Wirtschaftsweisen sahen darin zunächst durchaus eine Chance. Doch wie es aussieht, ist es ja nun eher ein sehr teurer Flop geworden. Wo ist denn das Geld aus dem Sondervermögen hin?
Ja, es ist ja zum Teil noch gar nicht da. Man muss ja das auch erstmal aufnehmen. Wir reden ja auch über Planungen. Ich glaube, die wissen auch gar nicht, wie sie mit dem Geld, was sie dann aufnehmen wollen, umgehen können. Und es wird genutzt, um Haushaltslöcher zu schließen, indem man nämlich Positionen aus dem Kernhaushalt verlagert in die Sondervermögen, in den Klimatransformationsfonds oder beispielsweise in den Infrastrukturfonds oder in das Sondervermögen Verteidigung, indem man sagt, naja, wir müssten zwar im Kernhaushalt die Brücken sanieren, aber wenn die Brücken kriegswichtig sind, dann schieben wir die lieber in das Sondervermögen Verteidigung. Und solche Diskussionen finden statt. Wie kann man sozusagen den Kernhaushalt entlasten, indem man Aufgaben des Kernhaushaltes in diese Sondervermögen schiebt?
Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm beschreibt die Politik der Regierung Merz als Mischung aus Wahlgeschenken und fehlendem Reformwillen, was letztendlich entweder zu einer weiteren Aufweichung der Schuldenbremse führen wird oder zu Steuererhöhungen oder zu beidem. Ist das die Hauptproblematik?
Es ist schon eine große Problematik, aber das Hauptproblem besteht eigentlich darin, dass die Wirtschaftspolitik von Robert Habeck fortgesetzt wird. Es ist nichts verändert worden. Denken Sie nur an den Industriestrompreis. Der Industriestrompreis war ein Projekt von Robert Habeck und man hat diesen Industriestrompreis machen wollen, damit die Großindustrie entlastet wird von den steigenden Energiepreisen, damit sie wettbewerbsfähiger produzieren kann. Nur das Problem ist, sie werden mit dieser Subventionierung des Strompreises für die Großindustrie, damit werden sie ja nicht die Energieherstellungskosten senken. Die Herstellungskosten für Energie steigen weiter und der Grund dafür ist nichts anderes als die Fehlorientierung in die erneuerbaren Energien. Diese sogenannte Energiewende wird bis zum Jahre 2045 insgesamt 1,3 Billionen Euro kosten. 1,3 Billionen Euro für die sogenannte Transformation der Industrie, die bei Lichte besehen nur eine Deindustrialisierung ist.
Als Gründe für die stetig steigenden Staatsausgaben bei stagnierenden Einnahmen werden vor allem die Sozialausgaben genannt, die Verteidigung und die Zinszahlungen. Nicht groß erwähnt wird dabei aber die von Ihnen gerade erwähnte Klimaschutzpolitik samt CO2-Bepreisung. Wie groß ist denn der Anteil dieser Klimapolitik an der deutschen Finanzmisere?
Naja, ist schon sehr hoch. Also man kann das nicht genau beziffern. Ich kann natürlich sagen, dass man 1,3 Billionen bis 2045, da reden wir ja jetzt nicht davon, dass das Gelder sind, die erwirtschaftet sind, sondern das sind Investitionskosten, die wir zu bezahlen haben. Wir werden beispielsweise bis zum Jahre 2045 allein für die Frage der Stromverteilernetze und der Wärmeversorgung ungefähr 585 Milliarden Euro brauchen. Und das bedeutet letztendlich, dass diese Investitionen in Stromnetze, in neue Energieformen, in den Ausbau von Ladestationen und. Letztendlich werden sich diese Kosten nicht amortisieren. Das macht den Zement teuer, das macht den Stahl teuer. Die Grundstoffindustrie ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Die wandert ab, die chemische Industrie wandert ab. Die großen Firmen verlagern die Produktion ins Ausland, weil das Produzieren in Deutschland aufgrund der hohen Energiekosten zu teuer geworden ist. Und gleichzeitig bauen wir dieses Energienetz aus, was das alles noch teurer macht. Und jetzt kommt es auf den Einzelnen zurück. Denn jetzt müssen sich auch, um dieses Energienetz auszubauen, also Stromverteilernetze, die Wärmenetze, dann die Stromerzeugung selbst, kommen auf die Kommunen, auf die Stadtwerke und auf die Energieversorger enorme Kosten. Und diese Kosten werden zum großen Teil kreditfinanziert werden. Das heißt, wir werden über beide Ohren nur in diesem kleinen Teilbereich verschuldet werden.
Ein Großteil der Klimaschutzpolitik wird ja von Brüssel vorgeschrieben. Warum trifft sie Deutschland trotzdem offenbar härter als andere EU-Staaten?
Weil Deutschland in der Vorstellung lebt, dass man eigentlich nur ein Windrad aufstellen muss oder eine Solarzelle hinstellen muss und schon kostet Energie kein Geld mehr und wir haben das alles. Dass sie von hier bis zum Mond Windkraftanlagen stapeln könnten, dass sie das ganze Land zupflastern könnten, alle 5 Meter ein Windrad hinstellen und trotzdem keine Energiesicherheit haben, das wird gar nicht diskutiert. Denn wir haben natürlich die Zeiten, wo kein Wind weht und keine Sonne scheint. Und in diesen Zeiten bedarf es Backup-Kraftwerke, die nämlich dann die Stromerzeugung übernehmen. Und diese Backup-Kraftwerke laufen entweder auf Kohle, da wollen wir aussteigen, oder sie laufen auf Kernenergie oder Uran. Dann wollen wir erstmal Gaskraftwerke haben, die dann irgendwann mal mit Wasserstoff gefahren werden. Diese Gaskraftwerke, die das übernehmen sollen, sind gar nicht da. Es ist mir schleierhaft, wie man mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien die Grundlast im Netz sichern will. Und das macht diese ganze Angelegenheit so teuer, denn wir sind von einem Nettostromexporteur zu einem Nettostromimporteur geworden. Das heißt, wir müssen immer mehr an solchen Tagen Strom importieren.
Nun stehen viele Kommunen schon mit dem Rücken an der Wand, auch aufgrund der Zuwanderung und der Verpflichtungen, die die Kommunen dadurch haben. Der Verband öffentlicher Banken empfiehlt nun, dass die Kommunen mehr Kredite aufnehmen sollen, unabhängig von ihrer Leistungsfähigkeit, und zwar um ihre Stadtwerke mit genügend Eigenkapital auszustatten für die klimagerechte Transformation der Energieversorgung. Weiß der Verband nicht, wie es den meisten Kommunen finanziell geht?
Doch, das weiß man. Deswegen kommt man ja auf diese abenteuerliche Idee. Also ich darf das mal ganz verkürzt ausdrücken. Man nimmt Schulden auf, um Schulden aufnehmen zu können. Die Stadtwerke und die Energieversorger sollen jetzt enorme Summen investieren in diese erneuerbaren Energien, in diese Strom- und Wärmewende. Diese enormen Summen können sie aber nur aufnehmen, wenn sie über genügend Eigenkapital verfügen. Also ist diese Idee entstanden, dass diese kommunalen Einrichtungen versorgt werden sollen mit noch mehr Eigenkapital. Die Kommunen sollen einen Kommunalkredit aufnehmen. Dieser Kommunalkredit soll im Übrigen unabhängig von der Leistungsfähigkeit der Kommunen und noch dazu nicht auf die Kreditwürdigkeit der Kommunen angerechnet werden. Und das sollen die dann rüberschieben nach der Vorstellung zu den Energieversorgern und den Stadtwerken, damit die dann eine höhere Eigenkapitalquote haben und damit höhere Schulden aufnehmen können. Das ist eine Idee, die letztendlich nach Bankrott schreit, denn sie müssen sich auch vor Augen halten, dass die Stadtwerke und die Energieversorger im kommunalen Querverbund zum Teil natürlich auch, deswegen haben die auch nicht unbedingt so viel Geld, auch quersubventionieren andere kommunale Aufgaben, beispielsweise den öffentlichen Nahverkehr, die Daseinsvorsorge, die Schwimmbäder, die Wasserversorgung, die Abfallwirtschaft. Das wird alles zum Teil auch quersubventioniert. Und jetzt sollen die noch mehr Geld reinstecken in die Energiewende und sie sollen dann auch noch Kommunalkredite bekommen, damit sie kreditwürdig sind. Das ist so unseriös, wie nur etwas unseriös sein kann.
Man kann zusammenfassen, Deutschland ist auf allen Ebenen fiskalisch auf die schiefe Bahn geraten. Was kann eine neue Finanzkrise noch verhindern? Wie könnte man das Ruder noch rumreißen?
Also das ist im Grunde sehr einfach. Man muss nur den Mut und die Kraft haben, das Richtige zu tun. Also erstens muss man die Ausgaben beschränken. Man kann mit Sicherheit 30 bis 40 Milliarden Euro im Haushalt einsparen. Wenn Sie nur mal darüber nachdenken, dass die Entwicklungshilfeministerin 11,4 Milliarden Euro in aller Welt an zweifelhafte Projekte zum Klimaschutz verteilt oder dass unsere Krankenkassen zusammenbrechen. Jetzt bekommt die Pflegeversicherung einen Kredit. Gleichzeitig gehen 80 Millionen Euro nach Tansania zur Einführung der gesetzlichen Krankenkasse. Man kann also wirklich sparen. Man kann auch dieses gesamte Entwicklungshilfeministerium streichen. Wir müssen diesen Wahnsinn der Energiewende stoppen und wir müssen Step by Step by Step wieder auf eine rationale Planung von Energie kommen. Und dazu gehört mittelfristig, dass man die Kohlekraftwerke laufen lässt, dass man mittelfristig auch Gaskraftwerke baut und dass man zurückgeht natürlich auf die Kernenergie. Sobald wir unser Energieproblem gelöst haben, wird die Wirtschaft auch anspringen. Das heißt, das GEG muss fallen Vor allen Dingen das EEG muss gestrichen werden, also das Erneuerbare Energiengesetz. Wenn wir aus dieser Geschichte heraus kämen und gleichzeitig Bürokratieabbau erfolgt, also das Lieferkettengesetz gestrichen wird, was einen großen Bürokratieaufwand mit sich bringt, dann hätten wir in der Tat einen wirklichen Wachstumsbooster. Aber all diese Dinge werden nicht angegangen, sondern man tanzt immer da herum und dann macht man ein bisschen da mal eine kleine Steuererleichterung und dort mal eine kleine Steuererleichterung, aber nichts, wie gesagt, reicht aus, weil man in die falsche Richtung Geld schiebt.
Die Staatsfinanzen sind ruiniert. In Deutschland droht eine neue Finanzkrise. Das war der Publizist und Historiker Klaus-Rüdiger May hier beim Kontrafunk. Herzlichen Dank.
Ich danke.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Die Frage treibt viele Amerikaner seit Monaten um. Was hat Donald Trump von den Taten des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein gewusst? Epstein selbst hat sich ja in Untersuchungshaft angeblich selbst erhängt. Doch nun sind E-Mails von ihm veröffentlicht worden und darin kommt der Name Donald Trump durchaus vor. David Boos kommentiert.
Der Winter naht. Vor wenigen Tagen wurde der Nordosten der Vereinigten Staaten erstmals in diesem Herbst von einem Schneesturm heimgesucht. Ein Vorbote dessen, was noch kommen mag. Doch auch politisch ziehen heftige Winterstürme am Horizont Washingtons auf und Präsident Donald Trump sollte sich wohl besser warm anziehen. Denn manche Stürme können selbst Präsidenten den Kopf kosten. Die Veröffentlichung bislang unbekannter Briefe von Jeffrey Epstein, in denen explizit von Donald Trump die Rede ist, ist ein weiterer Vorbote des drohenden politischen Sturms in Washington. Der faktische Schaden dieser Briefe mag überschaubar sein. Inhaltlich gibt es wenig, das Trump konkret belastet. So lautet auch die Argumentation der Republikaner, die ihrerseits mehr als 20.000 Seiten dieser Dokumente freigaben, um zu belegen, dass die selektive Erstveröffentlichung durch Demokraten Zusammenhänge falsch darstellt. Aber der Schaden ist bereits geschehen, denn obwohl keine Beteiligung Trumps an sexuellem Missbrauch abgeleitet werden kann, so zeigt sich immer deutlicher, dass die angebliche Distanz Trumps zu Epstein eine Erfindung war. Oder deutlicher gesagt, Trump hat gelogen. Politiker lügen zwar immer wieder, aber gerade bei Trump liegen die Ansprüche, vielleicht überraschend, noch einmal höher. Dass seine Feinde aus der Demokratischen Partei ihn gerne anschwärzen würden, ist kein Geheimnis. Doch die Hoffnungen der republikanischen Basis, der überzeugten MAGA-Anhänger war, dass Trump eben kein typischer Politiker ist. Wenn es ein Versprechen gab, das Trump halten musste, dann das des Außenseiters, der den Sumpf der Korruption trockenlegt. Dieses Image bröckelt gewaltig und nicht erst seit den Epstein-Briefen. Dass der Fall Epstein, der von einer breiten Öffentlichkeit als zentrales Beweisstück für die korrupte Systematik des Politbetriebs gesehen wird, von Trump schon vor wenigen Monaten als unnötig aufgebauscht und fortan abgeschlossen abgetan wurde, nahm man ihm sehr übel. Die neuen Dokumente weisen darauf hin, dass dahinter, mittlerweile wenig überraschend, durchaus Eigeninteresse stecken könnte. Kaum ein Amerikaner wird sich Illusionen darüber hingeben, dass ein erfolgreicher Geschäftsmann und Milliardär vielleicht das eine oder andere krumme Geschäft gemacht hat, dass er auch Eigeninteressen verfolgt. Das alles nimmt man in Kauf, wenn dieser Geschäftsmann ansonsten gut herrscht, sodass auch der kleine Mann etwas davon hat. Der Amerikaner ist in der Hinsicht nicht von Neid zerfressen. Allerdings platzt dem Amerikaner der Kragen, wenn sich jemand als Zerstörer des Systems wählen lässt und dann immer mehr als von diesem System unterwandert entpuppt. Sollte Trump, der im Wahlkampf nach seinem überlebten Attentat fast wie ein von Gott gesandter Heiliger gefeiert wurde, die moralischen Abgründe rund um Epstein decken, wäre das fatal. Ein Standbild, das sich selbst zu Fall brächte. Dabei weht Donald Trump bereits ein kalter Wind um die Ohren. Nicht einmal ein Jahr nach Amtsantritt ist vom anfänglichen Zauber kaum etwas geblieben. Von jener Zeit, als über die Annexion Grönlands, des Panamakanals und sogar Kanadas gesprochen wurde und dem stolzen amerikanischen Volk alles möglich erschien. Außenpolitisch gelang es bis heute nicht, den Ukraine-Krieg, den Trump innerhalb von 24 Stunden klären wollte, zu beenden. Und die Nahostpolitik des neokonservativ geprägten und in enger Verbindung zu Israel stehenden Trump-Kabinetts steht im Zentrum des Richtungsstreits innerhalb der Republikaner, der in den letzten Wochen öffentlich ausgetragen wurde. Die America First-Basis fühlt sich von Trump betrogen und der Aufstieg von Nick Fuentes in den Mainstream steht sinnbildlich dafür, dass die einheitliche Front hinter Trump schon längst in konkurrierende Lager zerfallen ist. Selbst Fox News stellt bei Interviews mit Trump mittlerweile kritische Fragen über dessen Visapolitik, von der viele Amerikaner sich wirtschaftlich im Stich gelassen fühlen. Davon profitieren vor allem die US-Demokraten. Sah es vor einem Jahr noch so aus, dass diese sich nach der deutlichen Niederlage von Kamala Harris neu erfinden mussten, so muss man nun feststellen, dass ihnen das gelungen ist. Dank der gebrochenen Versprechen Trumps, die den Unmut der arbeitenden Bevölkerung hervorrufen, können nun auch sozialistische Moslems, wie der soeben gewählte New Yorker Bürgermeister Soran Mamdani, in hohe Ämter gelangen und bieten damit Linken in den USA und Europa eine neue Blaupause, wie man konservativen Populismus begegnen kann. Noch ist Trump im Amt. Doch schon nächstes Jahr stehen die Midterm-Wahlen an und in den Prognosen wächst der Vorsprung der Demokraten. Die Zeit für nachhaltige Veränderungen drängt und der Eindruck von Stagnation verfestigt sich. Schon wird gemunkelt, dass Trump möglicherweise eine Absetzung drohen könnte. Und zwar nicht durch Demokraten, sondern durch seinen eigenen republikanischen Hofstaat. Der Winter naht und niemand scheint ihn aufhalten zu können.
Sie hörten einen Kommentar von David Boos. Und das war Kontrafunk aktuell am Freitag. Danke fürs Zuhören. Wir sprachen mit Alexander Peske, Dirk Pohlmann und Klaus-Rüdiger May. Der Kommentar des Tages kam von David Boos. Und mir bleibt jetzt noch, Ihnen unsere Sendung Mann und Frau zu empfehlen. Julian Adrat und Kerstin Kramer nehmen wieder auf vergnügliche Weise die Auswüchse der modernen Gesellschaft aufs Korn. Ob nun Polizisten, die plötzlich zu Frauen werden, oder Männer, die im Quartett heiraten. Mann und Frau hören Sie heute um 8 Uhr, um 14 Uhr und um 21 Uhr. Damit darf ich mich verabschieden. Mein Name ist Romy Arndt. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.